UN Nachhaltig. Wir geben den SDGs unsere Stimme. Ein Podcast des Arbeitskreises Nachhaltigkeit und Klimagerechtigkeit der Deutschen Gesellschaft für die Vereinten Nationen. Mein Name ist Natalia Rudenko. Schön, dass du dabei bist.
Es macht 65% des menschlichen Körpers aus und bedeckt 70% unserer Erde. Die Rede ist natürlich vom Wasser. Genauer gesagt sprechen wir heute über das SDG 6, dem sauberen Wasser und der Sanitärversorgung. Dafür habe ich heute Elise Zerra zu Gast, die in Genf bei den Vereinten Nationen als Expertin im Referat für nachhaltige Entwicklung der UN-Wirtschaftskommission arbeitet. Hallo Elise und danke, dass du hier bei mir im Podcast bist.
Hallo Natalia, ich freue mich sehr, dabei sein zu dürfen.
Elise, du beschäftigst dich momentan besonders mit dem Recht auf zugängliche Wasserversorgung. Wie bist du zu diesem Thema gekommen und was macht es für dich zu so einem relevanten Arbeitsfokus?
Ja, genau. Also natürlich ist Wasser, hast du schon gesagt, Wasser ist Leben. Wasser kann auch Tod bedeuten. Das sehen wir gerade in Libyen. Also Wasser ist sehr, sehr vielseitig. Wasser ist eigentlich auch der Ausdruck vom Klimawandel. Wasser hat sehr, sehr viele Funktionen, ist mit sehr vielen der Nachhaltigkeitsziele verbunden und selber verankert im Nachhaltigkeitsziel 6. Und Wasser leider ist auch noch ein Thema, was uns alle bewegen muss, weil im Moment immer noch die Zahlen sehr besorgniserregend sind. 2,2 Milliarden Menschen haben keinen sicheren Zugang zu sauberem Trinkwasser. 3,4 Milliarden Menschen haben keinen Zugang zu einer angemessenen Sanitärversorgung. Das sind erstmal Zahlen, die beunruhigen, die man vielleicht aber auch schwierig, ja, sich vorstellen kann, was das tatsächlich für Menschen bedeutet. Aber eine nicht angemessene Sanitärversorgung kann zum Beispiel heißen, dass junge Mädchen nicht zur Schule gehen können, weil es dort keine sauberen oder überhaupt Schultoiletten gibt. Und wenn sie ihre Periode haben, können sie zum Beispiel nicht sich angemessen sanitär versorgen. Das heißt, wenn man über Sanitärversorgung spricht, spricht man auch über ganz viele andere Sachen. Man spricht über Gesundheit, man spricht über Bildung zum Beispiel in dem Beispiel Schule. Und deshalb ist Wasser erstmal eine Lebensgrundlage von uns. Wasser ist so viel mehr. Wasser betrifft so viele andere Bereiche unseres menschlichen Daseins, unseres Daseins auf dieser Erde. Und genau, deshalb ist es für mich ein Thema, was mich schon länger beschäftigt. Ich habe Geografie studiert, auch da schon mich mit Wasserfragen beschäftigt und habe dann auch einen gewissen Gender-Fokus gehabt. Deshalb finde ich auch das spannend, die beiden Fragen zusammenzusehen, also Wasser und was das auch gerade auch für Frauen und Mädchen bedeutet. Und so habe ich in verschiedenen Bereichen der Vereinten Nationen zu dem Thema gearbeitet und jetzt arbeite ich zu einem sehr speziellen Thema im Moment. Da geht es tatsächlich um die Zusammenarbeit beim Thema Wasser zwischen verschiedenen Ländern. Also es geht darum, wie Länder auch Verträge vereinbaren, wenn sie zum Beispiel einen gemeinsamen See haben, einen gemeinsamen Fluss, der durch mehrere Länder fließt und wie sich Länder dort eine Vereinbarung finden, um dieses Gewässer, diese Wasserressource nachhaltig zu nutzen. Genau, und das mache ich jetzt im Bereich Nachhaltigkeit bei den Vereinten Nationen in Genf, wo es übrigens auch, der Genfer See beispielsweise ist auch ein See, der zwischen Frankreich und der Schweiz geteilt wird und auch dort gibt es eine positive Entwicklung. Der See war relativ dreckig, Wasserqualität war nicht sehr gut bis vor einigen Jahrzehnten, wo sich dann die Schweiz und Frankreich zusammengesetzt haben und auch eine Behörde gegründet haben, die sich jetzt dem Thema widmet und seitdem ist die Wasserqualität deutlich verbessert worden und ich freue mich, dass ich jetzt im Sommer immer in einem kristallklaren Wasser schwimmen kann. Das ist ein sehr praktisches Beispiel auch für diese Zusammenarbeit zwischen Ländern über Wasserressourcen.
Du hast gerade schon die beunruhigenden Zahlen genannt und auch UNICEF berichtet, dass weltweit bis zu 2 Milliarden Menschen keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser haben. Gleichzeitig wird aber im globalen Norden super verschwenderisch mit dieser wertvollen Ressource umgegangen, wie zum Beispiel in Kalifornien, wo Rekorddürre herrscht und gleichzeitig von Prominenten berichtet wird, die gegen das Wasserrecht verstoßen, um die Poolanlagen weiter zu bedienen. Also aus diesem plakativen Beispiel stelle ich mir jetzt die Frage, haben wir genug Wasser auf der Erde und wird es nur ungerecht verteilt?
Ja, das ist ein plakatives Beispiel und da müssen wir gar nicht quasi über den großen Teich nach Amerika gucken, sondern können auch bei uns sicherlich in Europa Beispiele finden, wo es zu Dürrezeiten, also zu Hitzewellen trotzdem noch sehr grüne Garten und Rasen gibt, weil Menschen mit Sprenkelanlagen das knappe Wasser dann vergeuden, um den Rasen möglichst grün zu halten. Also da gibt es schon unheimlich viele Beispiele, wo Wasser sicherlich nicht nachhaltig genutzt wird. Und ja, es ist natürlich ein großes Problem und Wasser ist eine knapper werdende Ressource. Das zeigt uns der Klimawandel, dass wir mit unserem Wasser viel, viel, ja, besser umgehen müssen. Und das zeigen Hitzewellen. Die Wetterereignisse werden immer extremer, also sei es Hitze, sei es Überschwemmung. Es gibt 20% mehr Länder, die jetzt unter Wasserstress leiden, als zu 2015. Also man merkt, es ist tatsächlich ein Phänomen, was sich verstärkt. Wasser wird knapper und das heißt nicht nur, dass wir ein bisschen vorsichtiger sein müssen und weniger Wasserverbrauch bei uns in unserem Alltag versuchen müssen umzusetzen. Das heißt, das sind auch größere Fragen. Da geht es dann auch um Fragen wie Krieg und Frieden, weil wenn Wasser eine knapper werdende Ressource ist und auch zukünftig sein wird, wird es auch zum Konfliktpotenzial. Denn alle Länder werden versuchen, das knapper werdende Wasser auch für sich zu nutzen und viele Länder, UN-Jargon nennen wir es Downstream Countries, also Länder, die quasi am Ende eines Flusses sind und so weiter, die werden zuerst darunter leiden und die werden im schlechtesten Fall, wenn wir jetzt nicht auch schon präventive Maßnahmen ergreifen, zum Beispiel Vereinbarungen zwischen Ländern vorantreiben, werden die im schlechtesten Fall auch Kriege anzetteln. Und es ist Wasser sicherlich hat dieses Potenzial, dieses Konfliktpotenzial und noch haben wir auch die Möglichkeit, es umzuwandeln. Also noch haben wir die Möglichkeit, diesen Trend umzukehren und dieses Konfliktpotenzial als friedensstiftende Ressource nutzt, ist im Moment noch möglich, wenn sich die Länder an einen Tisch setzen. Aber vielleicht auch dazu, auch da sind die Zahlen, sprechen da so ein bisschen noch nicht für uns und die Zahl muss ich vielleicht ein bisschen erklären. Also es gibt 153 Länder, die mit anderen Nachbarländern einen Fluss oder einen See und so weiter teilen. Also wir nennen das grenzüberschreitende Gewässer. Und von diesen 153 Ländern haben nur 24 eine Vereinbarung mit ihren Nachbarländern, dass sie dieses gemeinsame Wasser friedlich nutzen. Das heißt, 24 von 153 ist nicht viel und da muss noch viel mehr gemacht werden, damit man mit solchen Verträgen auch, wie gesagt, dieses Konfliktpotenzial von Wasser eingrenzt.
Du hast gesagt, wenn die Länder sich an den Tisch setzen, siehst du denn nur die Länder, die Regierungen in der Verantwortung? Weil wir haben ja verschiedene Akteure beim Thema Wasser, also weltweit macht den größten Anteil mit 70% die Landwirtschaft aus, dann kommt die Industrie mit 23%, vor allem bei der Kohleindustrie und den Atomkraftwerken, die sehr gerne vergessen werden und dann gut auch 7% die privaten Haushalte. Also ich finde es immer am leichtesten, bei mir selber anzufangen, weil ich jetzt auch in keiner politischen Position bin und da frage ich mich, also auch wenn es nur 7% sind, also ist es dann trotzdem wichtig, irgendwie meinen persönlichen Konsum zu hinterfragen?
Natürlich, ja, genau. Also das ist ja auch der Spirit der 2030 Agenda für nachhaltige Entwicklung, dass wir nicht nur einen Akteur sehen, sondern viele Akteure. Und dass wir nicht nur uns einen Sektor angucken, sondern sektorübergreifend alle Politikmaßnahmen sehen müssen. Und da müssen wir alle an einem Strang ziehen. Da helfen kleine Maßnahmen wie im Privaten zu schauen, okay, wo habe ich gerade einen übermäßigen Wasserkonsum, den ich leicht reduzieren kann? Denn wir kennen das Zitat, viele kleine Menschen in vielen kleinen Dörfern können die Welt verändern, verkürzt gesagt. Und da können wir alle einen Beitrag leisten. Und ich glaube, das ist wichtig, auch die eigene Verantwortung zu kennen und entsprechend zu handeln. Letztendlich soll das aber auch nicht ablenken von den Großverbrauchern. Und da sitzen eben wie du es auch schon angesprochen hast, die Regierung, aber auch die Privatwirtschaft ganz klar sehe ich in der Verantwortung. Da muss man sagen, passiert schon ein bisschen was. Also auch bei unseren Konferenzen sehen wir, dass die Teilnehmer durchaus nicht nur die Regierung sind, sondern wir binden die Akteure, alle Akteure ein, von Privatwirtschaft über Zivilgesellschaft, über akademische Vertreterinnen und Vertreter. Das heißt, es gibt schon Bereitschaft von allen Seiten, aber es muss noch viel gemacht werden, denn wir treffen uns ja auch vielleicht gerade zum interessanten Zeitpunkt, denn diese Woche passiert in New York gerade die UN-Generalversammlung und die ist dieses Jahr begonnen mit dem sogenannten SDG-Summit, das heißt eine Konferenz speziell zur Auswertung, wo wir stehen mit den Nachhaltigkeitszielen und auch nach Nachhaltigkeitsziel 6. Grundsätzlich muss man sagen, sind wir weit entfernt, die Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. Und auch da ist der Appell, wir müssen alle viel mehr, viel schneller handeln, als wir es im Moment tun. Und das gilt auch für das Nachhaltigkeitsziel 6, was sich eben mit Wasser beschäftigt. Vielleicht noch ein Punkt dazu. Wir sprechen über Wasser, wir sprechen über Nachhaltigkeitsziel 6, aber es gibt auch das Nachhaltigkeitsziel 14. Da geht es um das Leben unter Wasser, also es betrifft die Ozeane. Und auch da muss man sagen, auch das muss man ein bisschen ganzheitlicher denken, denn natürlich ist Süßwasser und Salzwasser in der Natur immer verbunden. Also die Natur macht keinen Unterschied zwischen. Das ist jetzt Nachhaltigkeitsziel 6, das ist Nachhaltigkeitsziel 14, sondern Flüsse münden im Meer, Plastikmüll in den Ozean kommt häufig aus Flüssen in den Ozean und das nur als kurze Randbemerkung, dass auch wir innerhalb der Vereinten Nationen häufig noch dieses Denken haben, okay, das ist jetzt, das machen die Leute, die sich mit dem Nachhaltigkeitsziel 6 beschäftigen und das machen die Leute, die sich mit einem anderen Nachhaltigkeitsziel beschäftigen, aber auch wir haben noch nicht dieses ganze integrative und sektorübergreifende Denken umgesetzt und müssen da noch einiges tun.
Nehmen wir mal an, du sprichst nicht mit mir, die nachhaltige Entwicklung studiert und sich als Klimaaktivistin versteht, sondern eher mit einer ignoranteren oder uninformierten Person, die in privilegierten Verhältnissen aufgewachsen ist und lebt, den Wasserhahn auftritt und sich wirklich gar keine Gedanken drüber macht. Was würdest du dieser Person sagen? Und wie würdest du erklären, dass das auch irgendwie einen globalen Einfluss hat?
Ich würde, glaube ich, anfangen zu zeigen, okay, Wasser, was bedeutet das in deinem Alltag? Und kannst du dir einen Alltag vorstellen ohne Wasser? Also wie viele Tage würdest du es aushalten, ohne dass du Wasser benutzt? Und ich glaube, da kommen wir alle schnell zu dem Schluss, dass es nicht sehr viele Tage sein werden und dass es tatsächlich Lebensgrundlage ist. Also es ist sehr leicht, bei dem Wasserthema zu veranschaulichen, wie sehr wir einfach von dieser Ressource abhängen. Und ich glaube, dadurch ist es bei dem Thema relativ leicht zu vermitteln, dass die Ressource knapper wird. Und wir sehen das, wir spüren das. Ich meine, der Klimawandel inzwischen ist ja auch nicht nur ein abstraktes Thema in den Nachrichten oder bei irgendwelchen entfernten Konferenzen, sondern es ist etwas, was wir spüren, was wir sehen, was auch bei uns ankommt. Und ich glaube, dadurch ist es relativ leicht vermittelbar, dass für uns in unserem privaten Leben es wichtig ist, diesen vorsichtigeren Umgang mit der Ressource zu haben. Aber ich will auch nicht quasi nur den, wie gesagt, ich will den Finger nicht nur auf uns zeigen, sondern es gibt so viele andere Akteure. Und ich glaube, du sagst es ja selbst, du bist Aktivistin. Ich glaube, es ist auch wichtig, dass wir uns über unseren eigenen privaten Wasserverbrauch engagieren. Das kann jeder auf seine Art machen. Und das Thema Wasser, wie gesagt, bietet da auch unheimlich viele Möglichkeiten. Und sei es zum Beispiel engagiert, Plastikmüll zu sammeln, der auch in vielen Gewässern bei uns rumschwimmt. Und genau, da gibt's unheimlich viele Möglichkeiten. Aber ich glaube, dass Wasser einfach für uns wichtig ist, ist leicht zu begreifen.
Gehen wir einmal mehr auf den Klimawandel ein. Wir leben ja in einer Zeit der Polykrisen und Wetterextreme. Durch die Klimakrise erleben wir einerseits Starkregen und Sturzfluten und die Jahresmenge der Niederschläge nimmt stetig zu, während anderswo so viel Dürre berichtet wird. Wie erklärst du dir das?
Ja, genau, das ist ja erstmal eine ganz spannende Beobachtung und ich glaube auch, wenn quasi der Klimawandel ein Hai ist, dann ist Wasser die Zähne. Also der Klimawandel zeigt sich häufig durch Wasser. Und wie du schon gesagt hast, es sind eher die Extremwetterereignisse, die wir beobachten. Das heißt, selbst wenn man sich vielleicht die Jahresdurchschnittsmenge an Regen in bestimmten Ländern über die Jahre anguckt, kann es sein, dass die zum Teil auch gleich bleibt. Nur tatsächlich, wenn man sich dann die Verteilung anguckt, sieht man, dass die Extremwetterereignisse zugenommen haben. Dass es plötzlich nicht 365 Tage im Jahr nieselt, sondern dass es ein paar Tage im Jahr Starkregen gibt. Das heißt, da sehen wir schon sehr stark, wie der Klimawandel sich in Form von Wasser, entweder zu viel Wasser oder zu wenig Wasser, sprich Dürren, ausdrückt. Und natürlich sehen wir die verheerenden Katastrophen überall. Und da brauchen wir noch nicht mal in andere Länder schauen. Die hatten wir jetzt auch schon in Deutschland, hatten wir Überschwemmungen, wo aus Bächen quasi reißende Ströme geworden sind, wo Menschen ihr Leben verloren haben. Also wirklich, wenn man so möchte, wahrscheinlich Dinge, die wir uns vor Jahren, Jahrzehnten bestimmt, noch nicht vorgestellt haben, dass wir auch ja eigentlich Opfer vom Klimawandel sind. Und genau, von daher sieht man das sehr genau in den Wasserbewegungen. Und Wasser spielt ja in dem ganzen Kreislauf eine wichtige Rolle, also auch das Schmelzen von Eis, also vom gefrorenen Wasser, der Anhebung des Meeresspiegels. Die ganzen Ereignisse spiegeln sich auch wieder in den Wasserbewegungen. Und von daher ist auch das Klimawandelthema unheimlich stark mit dem Wasserthema verknüpft.
Zum Abschluss würde ich gern noch über den UN-Wassergipfel erfahren. Das ist jetzt zwar einige Monate her, aber du warst im März dort. Was nimmst du von da mit? Du hast vorhin schon gesagt, dass aktuell nicht so gut um SDG 6 steht, aber hast du irgendwie ein Gefühl, wo die Tendenz hingeht? Bist du frustriert oder bist du hoffnungsvoll?
Ja, also das ist ganz spannend, auch das Thema zu sehen im UN-Kontext, weil es war der erste Wassergipfel seit über 4 Jahrzehnten. Also es hat auch im Bereich der Vereinten Nationen lange gedauert, bis das Thema wieder so hoch auf der politischen Agenda stand, dass man bereit war, einen Gipfel zu machen und alle Akteure quasi nach New York eingeladen hat. Und das ist erstmal ein hoffnungsvolles Zeichen, dass das Thema wieder auf der Agenda steht und Priorität hat. Das zeigt sich dadurch einerseits, dass der Gipfel stattgefunden hat, dass auch aus dem Gipfel die Water Action Agenda entstanden ist. Das ist eine Sammlung, kann man so sagen, von mehr als 700 Selbstverpflichtungen, Maßnahmen, die sich Regierung, aber auch zivilgesellschaftliche Akteure vorgenommen haben, jetzt umzusetzen und festgehalten haben. Also sind Selbstverpflichtungen und die sind aus dieser Konferenz entstanden. Also man hat schon ganz klar diesen Aspekt Action, also man möchte jetzt auch handeln. Und es gibt auch schon Termine für eine Folgekonferenz. Von daher ist das alles erstmal sehr erfreulich. Was interessant ist, vielleicht nur als selbstkritische Bemerkung, es gab ein Jahr früher, letztes Jahr, ein Ozean-Weltgipfel, also eine Ozeankonferenz. Das heißt, da gibt's immer noch auch die verschiedenen Konferenzen, die nicht unbedingt miteinander verknüpft sind, obwohl beide Themen, wie schon vorher angesprochen, Wasser ist ein Kreislauf, und der unterscheidet nicht, ob jetzt der Wassertropfen jetzt durch den Fluss schwimmt und oder im Ozean schwimmt. Von daher, glaube ich, ist da nur der selbstkritische Aspekt. Wir müssen auch noch im UN-System ganzheitlicher denken, also sektorübergreifender. Und nicht nur Wasser als ein Thema und Ozeane als ein Thema. Aber insgesamt würde ich sagen, bin ich hoffnungsvoll, was die Maßnahmen angeht, was den Aktionismus angeht. Und jetzt für die Nachhaltigkeitsziele sind wir gerade bei der Halbzeit. Keine Halbzeitpause wie beim Fußball, sondern es gibt jetzt eigentlich nur noch Halbzeitgeschwindigkeit aufnehmen. Es fehlt noch ein ganz gutes Stück, um bis 2030 alle Nachhaltigkeitsziele, aber auch besonders Nachhaltigkeitsziel 6 umzusetzen. Und deshalb brauchen wir, glaube ich, eher Optimismus, um einfach auch die Kraft zu haben, jetzt um weiter zu handeln und Druck zu machen, ja.
Vielen, vielen Dank für deine Zeit und vor allem auch für deine wertvolle Arbeit. Ich nehme aus unserem Gespräch noch einmal mit, dass die einzelnen SDGs wirklich nicht isoliert betrachtet werden dürfen, sondern die Ziele für nachhaltige Entwicklung interdependent sind und sich gegenseitig bedingen. Wir haben über den Zusammenhang von SDG 6 mit den Zielen zu Gendergerechtigkeit gesprochen und zu den Partnerschaften, aber da gibt es ja noch viel, viel mehr. Deswegen, ja, ich hoffe, dass das für unsere ZuhörerInnen so der erste Anstoß war, sich da mehr mit zu befassen und auch so ein bisschen auf globaler Ebene die Zusammenhänge zu verstehen. Vielen Dank, Elise.
Dankeschön und danke auch dir für deine tolle Arbeit und deinen tollen Einsatz.
UN nachhaltig. Wir geben den SDGs unsere Stimme. Lob, Kritik oder Anmerkungen gern an unsere Mailadresse ak-nachhaltigkeit@dgvn.de. Mein Name ist Natalia Rudenko. Ich bedanke mich fürs Zuhören und freue mich aufs nächste Mal, wenn wir die UN für euch wieder hörbar machen.